Herzlich willkommen bei All Aquascaping Answers, dem Aquaristik- und Aquascaping-Podcast mit Tobias Gavrisch von AquaOwner. So, und damit guten Abend zu einer neuen Podcast-Folge hier bei All Aquascaping Answers. Ihr seht vielleicht, wenn ihr das Ganze jetzt als Videoversion hier auf YouTube schaut, dass sich mein Bildausschnitt so ein bisschen verändert hat. Ich habe nämlich tatsächlich an meinem Setup noch so ein bisschen rumgespielt und rumgestellt und verwende mittlerweile ein etwas anderes Objektiv, was mich hier filmt, was jetzt auch standardmäßig auf dieser Kamera bleiben wird, und habe damit einfach noch mal so ein bisschen mehr, ja, Freiraum, was halt Gestaltung angeht und ein bisschen mehr Unschärfe nach hinten und so. Das ist ganz nett geworden. Und ich habe es endlich wieder geschafft, mir mein Richtmikrofon hier über die Kamera zu montieren. Das heißt, auf meinen Videos, also für den Podcast war das ja schon immer so, dass ich hier das große Shure SM7B-Mikrofon benutze, was einfach fantastisch klingt. Aber für meine Videos war es ja eigentlich so, dass ich da lieber ein Mikrofon habe, was man nicht sieht die ganze Zeit. Und jetzt die letzten Videos habe ich zwar trotzdem auch hier über das große Mikrofon gemacht, aber nur, weil ich halt im Umbau war mit meinem Hauptmikrofon, weil das halt an eine andere Stelle musste. Und jetzt habe ich das endlich wieder geschafft, zurückzubauen. Und jetzt schwebt hier über mir auch endlich wieder mein Richtmikrofon. Das ist ein Sennheiser MKE 600. Und das heißt, in den nächsten Videos seht ihr nicht mehr das große Mikrofon hier im Bild, wo ich mich sehr drauf freue, dass das endlich fertig ist. So. Generell war diese Woche irgendwie deutlich davon geprägt, dass ich mal wieder mich ein bisschen mehr mit meiner Kameratechnik auseinandergesetzt habe und wieder ein paar neuere, oder also was heißt neuere? Ich habe mal wieder ein bisschen mehr Aufwand betrieben für bestimmte Zwischensequenzen, dass ich da mal geguckt habe, dass ich da zum Beispiel mal wieder Sachen mit einem motorisierten Slider mache, mit einer Motion Control, dass das Ganze halt einfach nochmal ein bisschen spannender wird. Denn ich glaube, das ist schon eins der Alleinstellungsmerkmale von AquaOwner, von dem Kanal, dass ich halt versuche, wirklich möglichst hübsche Aufnahmen zu machen und die halt auch versuche, technisch gut umzusetzen, damit das auch einfach was fürs Auge ist. Ja, ich meine, weil die Inhalte sind ja nicht neu in dem Sinne, und es gibt viele andere, die die Inhalte auch darstellen, und dann möchte ich versuchen, wenn ich die Inhalte auch darstelle, diese halt noch möglichst hübsch für euch zu untermalen. Und da kann man immer mal so ein bisschen dran tweaken und so ein bisschen rumprobieren und sich da so ein bisschen weiterentwickeln, um das Ganze halt auch noch hübscher und noch professioneller und noch hochwertiger zu machen. Und ja, da bin ich wieder so ein bisschen weitergekommen und habe dann in dem Zug nämlich auch hier beispielsweise dieses neue Objektiv noch gekauft, damit das andere Objektiv, was vorher hier auf dieser Hauptkamera immer drauf war, jetzt frei ist, sodass sie das für andere Projekte auch schneller einsetzen kann und nicht jedes Mal hier das Objektiv wechseln muss, weil das halt zum Teil auch nervig ist. Also klar, ein Wechselobjektiv ist dazu da, gewechselt zu werden. Aber es macht den Workflow doch schon einfacher, wenn man weiß, okay, das ist jetzt diese Kamera, die erfüllt diesen einen besonderen Zweck und dafür bleibt sie halt stehen und dafür ist sie auch eingestellt. Und ich muss wirklich ganz im Ernst diese Kamera nur einschalten und auf Aufnahme drücken, und ich weiß, dass alles perfekt eingestellt ist und passt. Das ist schon viel wert, gerade wenn es so in einem Workflow geht, der halt täglich erfolgt. Weil das Ganze täglich neu einstellen zu müssen oder neu aufstellen zu müssen, wäre super nervig. Das ist ja auch der Grund überhaupt für dieses Büro. Das ist ja wirklich darauf ausgelegt, dass ich hier reinkomme, die Sachen nur einschalten muss und direkt loslegen kann. Naja, aber in dem Zusammenhang habe ich mir nämlich auch so einen kleinen Traum erfüllt, ehrlich gesagt. Ich habe nämlich ein neues Stativ gekauft, weil mein Hauptvideostativ mittlerweile so ein bisschen ausgeleiert ist. Das lässt sich einfach nicht vermeiden, gerade so an den Schnellverschlüssen der Stativbeine. Die kann man immer mal so ein bisschen nachziehen mit einem Imbusschlüssel oder so, je nachdem, was ihr da für ein Stativ habt. Aber irgendwann ist halt diese Mechanik auch so ein bisschen durch. Und da habe ich mir jetzt nämlich ein neues Stativ gegönnt, und ich habe mir nämlich jetzt ein Sachtler gekauft, ein Sachtler-Stativ, wo ich mich sehr drauf freue, wenn das in ein paar Tagen endlich ankommt. Das will vermutlich vielen gar nichts sagen, wenn ihr nicht auch im Bereich Filmmaking irgendwie unterwegs seid und da ein gewisses Interesse habt. Aber sagen wir mal so, ich freue mich sehr darauf. Das ist etwas, was ich mir, was ich lange nicht gekauft hätte. Und jetzt freue ich mich, dass ich es dann doch mich dazu überwunden habe, es zu kaufen, weil es wird fantastisch werden. Ich glaube zwar nicht, dass man tatsächlich in den Videos am Ende was davon sieht, also dass man da einen Unterschied sieht, zumindest ihr werdet keinen Unterschied sehen. Der Unterschied ist im Endeffekt nur für mich im Handling und im Workflow, der dadurch hoffentlich ein bisschen einfacher einerseits wird und aber auch gleichzeitig ein bisschen ja, nachvollziehbarer, wenn man bestimmte Einstellungen versucht wiederherzustellen. Wenn ich beispielsweise bei meinen Kameraschwenks für verschiedene Schwenks von verschiedenen Motiven immer die gleiche Geschwindigkeit des Schwenks haben will. Dafür ist das zum Beispiel geil, weil ich habe eine Friktionskontrolle, die gerastert ist, und kann halt genau sagen, so, hier mit Geschwindigkeit 5 kann ich das jetzt schwenken oder mit Geschwindigkeit 7 oder wie auch immer. Das ist halt bei meinem bisherigen Schwenkkopf nicht der Fall. Da habe ich halt eine stufenlose Kontrolle, was natürlich auch irgendwo nett ist, weil man kann halt genau so einstellen, wie man es gerne braucht. Aber es ist nicht so leicht wiederholbar für eine bestimmte Einstellung. Von daher vielleicht auch gar keine schlechte Idee im Endeffekt gewesen, jetzt hier mit dem Sachtler halt ein Stativ zu kaufen, was da halt etwas anders ausgelegt ist und dann aber trotzdem beides hier zu haben. Schauen wir einfach mal, wo das so hingeht. Und heute habe ich tatsächlich die meiste Zeit damit verbracht, die neuen Zwischensequenzen für das Video zu filmen, wo es um die Kessel A160 WE geht, die ich ja jetzt über den Biotop angebracht habe. Und deshalb ist das jetzt eine wundervolle Überleitung zu den Fragen, die wir in der heutigen Folge mal so ein bisschen durchgehen möchten. Und zwar ist dann nämlich die erste Frage von Lennart, die sich auch um das Thema Kessel und Kesselbeleuchtung dreht. Ich bin da mittlerweile wirklich großer Freund davon und freue mich auch schon auf das Video, was wir dann da über das Biotop machen. Allerdings muss ich sagen, dass zumindest jetzt die A160 WE. Sie sieht nicht von der Farbwiedergabe ganz so geil aus, wie man sich das vielleicht wünschen würde. Das war mir aber auch im Vorfeld klar. Das ist auch ein Unterschied von der 160er zur 360X. Da muss man so ein bisschen drauf achten natürlich. Aber das werde ich im Video alles ausarbeiten. Jetzt erstmal zu der Frage von Lennart. Das sind eigentlich zwei Fragen. Eine Frage ist zur Kessel A360X und er sagt, dass die Beleuchtung ist ja mit 60 x 60 cm angegeben. Glaubst du, eine reicht dennoch für ein 90p mit Insel-Layout? Recht viel Platz, in Klammern Sand, links und rechts der Insel. Schon natürlich den Geldbeutel, wenn eine ausreicht. So, ja, das ist halt immer schwer zu beurteilen, weil Kessel sagt halt, die Leuchten sind dafür ausgelegt, eine Fläche von 60 x 60 cm sauber auszuleuchten. Und dann kommt natürlich immer wieder die Frage, ja, aber ich habe jetzt ein 80 cm breites Becken. Oder wie jetzt bei dir, ja, ich habe aber ein 90 cm breites Becken. Reicht das dann trotzdem noch so? Schwer zu sagen. Also Kessel sagt halt, sie ist halt ausgelegt für 60 x 60 cm. Wenn du sie jetzt für etwas anderes benutzt, keine Ahnung, was da passiert. Also das ist halt so eine Frage, ich weiß nicht so richtig, wie man die beantworten soll. Ich denke, dabei geht es natürlich so ein bisschen darum, dass halt auf 60 x 60 cm die Verteilung des Lichts noch relativ gleichmäßig ist. Je breiter das Ganze wird, da ist dann natürlich einerseits der Abstrahlwinkel der LED entscheidend und andererseits aber auch so eine gewisse Randdiffusität, dass es halt nach also zu den Rändern hin tendenziell immer dunkler wird. Ich würde aber tatsächlich sagen, wenn du ein 90p hast und ein Insel-Layout, was nur in der Mitte sich befindet, dann sollte das mit einer A360X ganz gut funktionieren. Was du jetzt bei dieser Lampe aber beachten musst, gerade für ein Insel-Layout in einem sehr breiten Becken, ist nicht nur, dass angegeben wird, ja, die Grundfläche von 60 x 60 kann mit der Lampe gut ausgeleuchtet werden, sondern, weil es sich ja um eine Spotbeleuchtung handelt, also ein sehr kleiner Punkt Licht über dem Aquarium, hast du sehr viel prägnantere und sehr viel dunklere Schattenwürfe. Weil die Schatten, die geworfen werden im Becken, sind sehr viel härter, als wenn ich eine flächige Beleuchtung hätte. Und das ist etwas, was du noch zusätzlich bedenken musst. Nehmen wir also mal an, du hast einen Insellayout mit sehr großen, sehr massiven Wurzeln, die weit nach oben ragen. Dann werfen diese Wurzeln halt jetzt krasse Schatten, wenn du da eine Kessel drüber setzt. Das heißt, unter der Wurzel ist halt wirklich duster. Ne? Und das bedeutet eben auch, unter der Wurzel dürfen keine Pflanzen sitzen, die viel Licht brauchen, weil das wird nicht funktionieren, weil durch den Schattenwurf ist es unter der Wurzel halt wirklich dunkel. Also wirklich dunkel. Das kann man auch nochmal gut dann in dem Video sehen, was ich jetzt über die Lampen mache bei mir im Biotop, weil da gibt es dann nämlich jetzt auch eine Stelle, wo halt durch den Schattenwurf echt ziemlich dunkel ist. Also ich bin sehr gespannt, wie sie die Pflanzen an dieser Stelle langfristig machen werden. Das ist eben ein zusätzlicher Nachteil bei dieser Lampe. Es kann halt auch ein Vorteil sein, weil es natürlich sehr natürlich aussieht. Bei einem Sonnenwurf, also wenn halt die Sonne irgendwo in den See scheint oder so, ist das halt identisch, ne? Das ist halt auch so. Das ist ja genau der Effekt, den man mit dieser Lampe erreichen möchte. Ja, klar. Aber das ist halt bei der Pflanzenwahl zu beachten. Überleg dir halt, wenn du so einen Inselaufbau machst und die Lampe sitzt jetzt halt mittig darüber, du wirst halt nach außen gerichtet überall Schattenwürfe haben. Und wenn du halt irgendwo sehr breite, sehr große Wurzeln hast, dann wirst du darunter sehr tiefe, sehr dunkle Schatten haben. Und das müsste bei deiner Pflanzenwahl und bei der Bepflanzung generell selbst dann auch noch zusätzlich bedacht werden. Das geht schon. Es ist aber schon auch relativ einschränkend. Und wenn du da natürlich stattdessen mit zwei Kessels arbeiten würdest, die halt sozusagen links und rechts neben der Insel sitzen oder zumindest halt nicht nur von oben mittig auf die Insel drauf feuern, sondern halt ein Stückchen nach links und rechts versetzt sind, dann hast du da natürlich auch Überschneidungseffekte, sodass halt der Schattenwurf der rechten Lampe, der halt an der einen Wurzel einen Schatten nach links erzeugen würde, dass dieser Schatten sozusagen durch die linke Lampe aufgehoben wird. Und du generell weniger Schattenwürfe im Becken hast, was halt die Bepflanzung wieder ein bisschen leichter macht. Das ist auch einer der großen Vorteile, wenn du mehrere von diesen Lampen einsetzt im Vergleich von nur einer. Wie gesagt, das kann funktionieren. Entscheidend ist da wirklich, wie genau ist deine Insel ausgestaltet und wo und wie stark werden dann die einzelnen Schatten geworfen. Man kann sich das ein bisschen vorstellen zu versuchen. Allerdings fällt das auch vielen Leuten schwer, was ich auch nachvollziehen kann. Bei mir ist das so ein Ding, Schattenwürfe prognostizieren und zu überlegen, wie stark oder wie hart ist ein Schatten, gehört für mich so ein bisschen dazu, weil es halt in der Fotografie immer sehr präsent war. Ich habe ja mich zum Teil, also was heißt zum Teil, ich habe mich ja spezialisiert auf Architekturfotografie und auf Foodfotografie. Und in beiden Fällen war es halt wichtig, genau zu wissen, wo fällt ein Schatten hin und wie kann ich diesen Schatten eventuell mit einer zusätzlichen Lichtquelle aufweichen, sozusagen. Das ja, war sozusagen meine tägliche Arbeit. Deshalb finde ich das nicht schwierig, mir vorzustellen, okay, wie verhalten sich die Schatten, wenn ich da halt so eine Spotbeleuchtung drüber setze. Nur wenn du das nicht kannst, dann ist es halt schwer, das im Vorfeld zu beurteilen. Dann ist ja eigentlich die sinnvollste Option zu sagen, okay, du kaufst dir die Lampe und probierst es halt mal aus und im Zweifelsfall musst du sie zurückschicken, wenn das dann nicht genau passt. Je nachdem, wo du die Lampe kaufst, ist das ja durchaus machbar. Ja, das wären so die Tipps dahingehend, die ich hätte. Du hast dann noch eine zweite Frage ergänzt. Hast du Erfahrung mit herausragenden Pflanzen und größeren Wurzeln bei der Kessel? Erzeugt ja einen sehr dunklen, großen Bereich im Aquarium. Ja, ist ziemlich genau das, was ich jetzt gerade gesagt habe. Ja, tut sie. Also kleine, punktförmige, sehr helle Lichtquelle erzeugt sehr harte, sehr tiefe Schatten, da wo das Licht halt nicht hinkommt. Bei Emersenpflanzen ist es ein bisschen davon abhängig, wie weit die entfernt sind, weil halt das Licht extrem konzentriert ist und deshalb unter der Leuchte selber unter Umständen die Pflanze zu viel Licht bekommt oder auch tatsächlich ein bisschen zu viel Strahlungswärme. Weil das ist natürlich, also wenn du die Hand drunter hältst, unter die LED, da strahlt schon auch eine gewisse Wärme raus. Allerdings kann man da so als Gegenbeispiel sagen, und das werde ich dir mal in die Podcast-Beschreibung packen, beziehungsweise in die Videobeschreibung, als ich Martin besucht habe von Martins Fische, der hat ja über seinem, ich glaube, das ist das Ufer-Aquarium, wenn mich nicht alles täuscht, mittlerweile 4 von den Kessel A160WE hängen und eine ja auch explizit über so einem emersen Bereich. Da wächst, glaube ich, eine ganze Menge Hydrozotyl-Tripatita und da wächst auch eine Mimose beispielsweise und die wachsen darunter fantastisch gut. Ne? Also es ist schon wahrscheinlich auch stark von der jeweiligen Pflanze abhängig und vielleicht dann auch generell von der Raumluftfeuchtigkeit beziehungsweise wie hoch das Ganze dann über der Wasseroberfläche sitzt, weil sich danach natürlich auch so ein bisschen die Luftfeuchtigkeit bemisst. Es ist immer sehr schwer, sowas vorherzusagen im Vorfeld und da würde ich mich jetzt auch nicht aus dem Fenster lehnen wollen und sagen, ja, das funktioniert auf jeden Fall oder nein, das funktioniert nicht, ohne da die Pflanzen zu kennen und die Eigenheiten des Aquariums zu kennen. Ich würde nur sagen, dass Martin das zum Beispiel genauso gemacht hat und genau diese Lampe benutzt hat. Man muss aber auch sagen, es ist halt eine 160WE, die er benutzt hat und nicht die A360X, die halt mehr als doppelt so viel leistet. Eine 160WE leistet 40 Watt, die A360X leistet 90 Watt. Ist also schon sehr dann auch davon abhängig, ob du die wirklich auf voller Pulle fährst oder halt stark gedimmt. So, dann nehmen wir als nächstes mal eine Frage von Jürgen auf. Und die fand ich doch sehr interessant, weil er schon sehr, also es ist halt eine deutliche Grenzsituation, die man mit einem Aquarium hat, wo ich auch ganz interessiert daran wäre, was ihr dazu sagt und ob ihr damit vielleicht auch Erfahrung habt. Erstmal zur Frage. Jetzt hat sich bei mir beruflich etwas verändert und ich muss einige Monate lang immer 3 Wochen ins Ausland und bin dann 2 Wochen daheim und danach wieder im Ausland. Nun stellt sich die Frage, welche Strategie ich mit dem Aquarium wählen sollte. Tägliches Düngen wäre kein Problem, da kann man auf Dosierpumpen setzen. Lediglich der Wasserwechsel macht mir da Sorgen. Beim Rückschnitt sehe ich weniger ein Problem, da ich eher langsam wachsende Pflanzen habe. Also einmal kurz und bündig, wie pflege ich ein Aquarium bzw. Scape, wenn ich physisch nur alle 3 Wochen Zugang zum Becken habe? Und das ist schon interessant, weil 3 Wochen ist schon ziemlich lang. Ich habe ja ein paar Videos darüber gemacht, wie du dein Aquarium zum Beispiel auf den Urlaub vorbereiten kannst, wenn du eine Woche weg bist oder auch wenn du mal 2 Wochen weg bist. Ich mache das ja beispielsweise so, dass ich die Becken dann zum Teil mit Folie abdecke, um mal halt die Verdunstung zu reduzieren, damit die halt nicht so stark wird, dass irgendwo zum Beispiel bei irgendeinem Becken der Wasserstand so weit sinkt, dass der Filter trocken läuft. Das heißt, da reduziere ich also Verdunstung und dann dünge ich meistens auf Stoß für eine Woche und die andere Woche ist mir dann egal. Das ist dann halt so. Und nach 2 Wochen muss man es dann halt wieder so ein bisschen richten. 3 Wochen, ja, wird halt immer schwieriger. Wobei man jetzt natürlich auch sagen muss, es gibt diverse Aquarien, die natürlich wunderbar funktionieren, ohne wöchentlichen Wasserwechsel. Ja, also wie viele gerade klassische Aquarien machen nur einmal alle 4 Wochen einen Wasserwechsel? Das heißt, das ist jetzt erstmal nichts, was unmöglich ist. Es ist etwas, was ich persönlich bei meinen Aquarien, so wie ich sie fahre, mit der Pflanzenmasse und mit den Absichten, die ich mit diesem Aquarium verfolge, schon für schwierig empfinde. Aber auch da, ich habe beispielsweise jetzt in den letzten paar Wochen, gerade so Anfang Januar, da kamen super, super viele Projekte hier auf einmal rein und ich musste einiges organisieren, was halt nichts mit meinen Aquarien zu tun hatte. Und da habe ich auch mal eine Woche lang keinen Wasserwechsel gemacht und alle meine Aquarien haben dann den nächsten Wasserwechsel erst nach 2 oder 2,5 Wochen gesehen. Das war jetzt auch kein Problem. Aber die Becken sind natürlich auch alle relativ stabil schon eingefahren und schon relativ alt. Also relativ alt für das, was ich hier so habe. Ist natürlich jetzt die Frage, wie lang dein Becken schon läuft. Bei einem ganz frischen Aquarium finde ich das tatsächlich sehr, sehr schwierig. Da hätte ich auch durchaus Bedenken. Bei einem Aquarium, was vielleicht schon ein halbes Jahr läuft oder so, denke ich mir so, ach mein Gott, machst halt die Wasserwechsel nur alle 3 Wochen. Das sollte schon funktionieren. Bei der Düngung, sagst du ja schon, sind halt Dosierpumpen möglich. Das ist auch alles kein Problem. Da würde ich mich aber trotzdem auch langsam an so eine Dosierung rantasten. Und da vielleicht, da du ja halt nicht jede Woche jetzt mit einem Wasserwechsel auch die Düngemenge zurücksetzen kannst, sozusagen, eher mit einer niedrigeren Dosis anfangen, als die, die du vielleicht normalerweise berechnet hättest, wenn du jetzt auch jede Woche einen Wasserwechsel machen würdest. Weil der Sinn hinter einem wöchentlichen Wasserwechsel ist ja auch immer, überschüssige Nährstoffe rauszuholen, die du halt durch eine potenziell zu hohe Düngung zugeführt hast, weil du halt sicher gehen willst, dass alle Nährstoffe wirklich vorhanden sind. Das Grundprinzip da ist ja die Estimative Index Düngemethode, wo du halt die Düngemenge bloß schätzt und eher davon ausgehst, zu viel zu düngen und dann aber durch einen großen Wasserwechsel jede Woche dieses zu viel wieder rausholst. Das ist ja der Hintergrund dahinter. Man kann das natürlich so einstellen für sich selber, dass das halt ziemlich genau passt, aber da wäre ich halt mit der Düngung erstmal vorsichtig und lieber etwas zu konservativ, weil du halt Überschüsse nicht so schnell rausholen kannst. Bleibt dann vielleicht trotzdem das Problem der Verdunstung. Jetzt weiß ich ja nicht, ob dein Becken eventuell mit Abdeckung läuft. Dann ist das für dich kein Problem. Dann musst du da auch nicht weiter drüber nachdenken. Wenn du natürlich ein offenes Aquarium hast, dann sind 3 Wochen Verdunstung schon wirklich hart. Also ich habe das jetzt zum Beispiel bei mir am 100p an dem Biotop beobachtet. Ist halt 1 Meter mal 40 Grundfläche und ist halt offen. Und ich habe jetzt den letzten Wasserwechsel vor 9 Tagen gemacht. Also du siehst auch, ich komme momentan mit einem wöchentlichen Wasserwechsel nicht immer hinterher. Und ich habe heute, weil ich noch ein paar Sequenzen filmen wollte und halt nicht wollte, dass der Wasserstand zu niedrig ist, 10 Liter Wasser da reingekippt. Und das war halt die Verdunstung nach 9 Tagen. Ja, also über 1 Liter Wasser pro Tag verdunstet mir da raus. Und das ist schon ziemlich viel, auch so von der Menge, die man dann halt an der Wasseroberfläche und an der Glaskante sehen kann. Ne? Und da musst du schon gucken, 3 Wochen lang, da geht einiges an Wasser verloren, wenn das Becken offen ist. Und das kann halt dafür sorgen, dass zum Beispiel dann deine Filterein- und Ausläufe irgendwie offen liegen oder zu hoch liegen oder so anfängt zu plätschern, was auch immer. Alles Sachen, die du möglicherweise nicht haben willst. Von daher wäre es da wirklich sinnvoll, das Becken zum Teil abzudecken. Also 3/4 oder vielleicht sogar sowas in Richtung 7/8 des Beckens mit Klarsichtfolie abdecken, also ein bisschen offen lassen, damit trotzdem eine Luftzirkulation stattfinden kann, ein Gasaustausch stattfinden kann, aber um halt die Verdunstung generell zu reduzieren. Das würde ich dann mir schon überlegen, zumindest wenn das Aquarium offen ist. Wie gesagt, bei einer Abdeckung hast du das Problem ja so ohnehin nicht. Man könnte dann auch noch weiterdenken und eventuell mit einer Nachfüllautomatik arbeiten. Also sowas, wie ich auch bei mir am Meerwasserbecken habe, da benutze ich den Tunzo Osmolator. Das ist im Endeffekt halt ein Sensor, den du im Aquarium positionierst und dann halt ein großer Wassereimer, also es ist wirklich ein Eimer in meinem Fall, mit einer kleinen Förderpumpe, die halt im Unterschrank steht. Und immer wenn der Sensor sagt, so, oh, jetzt ist das Wasser aber ein bisschen zu niedrig, dann hast du halt einen Schlauch an der Aquariumkante festgemacht und dann pumpt die Pumpe halt ein bisschen Wasser nach. Und da packst du halt Osmosewasser rein, damit nämlich sich auch die Nährstoffkonzentration im Aquarium nicht verändert. Weil wenn Wasser verdunstet, verdunstet ja wirklich nur das Wasser. Und dabei werden zum Beispiel die ganzen härtebildenden Salze nicht mit verdunstet. Das heißt, je mehr Wasser verdunstet, umso härter wird dein Wasser. Weil diese ganzen Stoffe verbleiben halt im Wasser. Deshalb machst du so eine Nachfüllautomatik immer mit Osmosewasser, um halt das Ganze wieder aufzuweichen und immer auf einem gleichen Level zu bleiben. Weil ansonsten, wie gesagt, würde dein Wasser halt tendenziell immer härter werden. Das ist auch eine Option. Das würde halt zumindest das Problem der Verdunstung reduzieren, wenn du das Becken nicht abdecken willst. Darüber hinaus denke ich, wäre halt, wie gesagt, Düngeanlage, hast du schon genannt, der sinnvollste Weg dann auch. Aber nochmal, wenn das Becken halt schon relativ stabil ist, dann sollte ein Wasserwechsel alle 3 Wochen dem nichts tun. Dann ist das schon okay. Machst du eventuell einen größeren Wasserwechsel oder vielleicht 2 kleinere hintereinander mit 1-2 Tagen Abstand. Wie gesagt, sei bei der Düngung dann eventuell ein bisschen konservativer, gerade wenn du mit Dosieranlagen dann arbeiten möchtest, weil du halt es nicht resetten kannst jede Woche. Und guck halt, was du mit der Verdunstung machst. Das wären so die einzigen Sachen, die ich da noch bedenken würde tatsächlich. Aber dann sollte das schon machbar sein. Gut, und dann kommen wir mal zum letzten Thema für heute. Und das ist vielleicht so ein leicht philosophisches Thema. Also irgendwie habe ich das in der einen oder anderen Form auch schon in anderen Podcasts beantwortet. Aber ich war mir nicht mehr so ganz sicher und deshalb nehmen wir es jetzt einfach nochmal mit rein. Also, es ist eine Frage von Thomas und Thomas fragt, wann hört ein Aquascape auf und wann fängt ein Aquarium an? Bei MyFish hattest du gerade die unten beschriebenen Haltungsformen von Aquaren vorgestellt. Nun gibt es ja auch Scapes mit Fischen und anderem Getier. Wo ziehst du dabei eine Grenze? Ich glaube, ehrlich gesagt, dass man da gar keine Grenze ziehen muss, wenn man nicht will. Ja, man spricht von Aquarium und ja, man spricht von Aquascape und begrifflich ist das so ein bisschen voneinander abgegrenzt. Da komme ich auch gleich nochmal zu. Aber ich glaube, dass das auch viel subjektive Erfahrung und viel subjektive Wahrnehmung ist, wo man da eine Grenze zieht und wo nicht. Eigentlich ist das Ganze recht klar beschrieben und auch recht klar definiert. Also die Definition eines Aquascapes ist die, dass man versucht, eine über Wasser gesehene Landschaft, also etwas, was man über Wasser sieht, einen Wald, eine Lichtung, einen Baumstumpf mit Moos überwuchert, einen Gebirgszug, whatever, dass man versucht, das unter Wasser nachzubilden. Man versucht also eine naturnahe Nachbildung dessen, was man über Wasser sieht, unter Wasser hinzukriegen, indem man beispielsweise versucht, Pflanzen rauszusuchen, die denen entsprechen, die man über Wasser in einer solchen Situation gesehen hat. Ich bleibe mal bei diesem Beispiel mit dem Baumstumpf. Irgendwo im Wald wurde ein Baum abgesägt, da ist jetzt auch ein Baumstumpf und der fängt jetzt an, so langsam mit Moos vollgewachsen zu werden. Drumherum sind so niedrige Bodendecker und vielleicht ein, zwei Farne, die da irgendwie rumstehen. Das ist jetzt so eine Szene aus einem Wald. So, und wie kann ich das jetzt unter Wasser nachbilden und übertragen? Entsprechende Wurzeln kriegt man sicherlich, Moose kriegt man auch. Da kann man natürlich gucken, dass man halt Moose nimmt, die relativ ähnlich zu dem aussehen, was man da selbst im Wald gesehen hat, wenn man sich dann seine eigene Inspirationsquelle und dann seine eigene Vorlage halten möchte. Dann kann man gucken, ob man vielleicht irgendwelche Pflanzen kriegt, mit denen man so Fahne verbinden kann oder symbolisieren kann. Da ist zum Beispiel Christmas Moss erstaunlich gut, weil wenn das gut wächst, dann bildet das so dreieckige, fahnenartige Blätter aus, also sind ja keine Blätter beim Moos, aber ihr wisst, was ich meine. Und damit kann man tatsächlich sehr hübsch einen Farn nachbauen unter Wasser. Und das ist sozusagen ein bisschen die Essenz eines Aquascapes. Das gleiche halt mit dem Gebirgszug. Du siehst ein tolles Panorama von Gebirgen und versuchst das unter Wasser nachzubauen in deinem Hardscape. Und bepflanzt das dann halt so ein bisschen entsprechend dem, was du da halt über Wasser gesehen hast. Das ist das, was man da halt eigentlich verfolgt. Jetzt schließt das halt Fische und Getiere natürlich überhaupt nicht aus, weil in erster Linie ist ein Aquascape eine Art der Gestaltung, eine Gestaltungsform für ein Aquarium. Das sagt erstmal nichts über irgendeinen Tierbesatz aus. Und genauso würde ich das auch halten und das eben nicht voneinander abgrenzen. Es stimmt, dass der Tierbesatz nicht der Fokus ist, sondern der Fokus ist halt diese Darstellungsform, diese Gestaltungsform. Aber das heißt ja eben nicht, dass dort keine Tiere vorkommen können oder sollen. Ganz im Gegenteil. ADA schreibt sich ja beispielsweise selber immer auf die Fahne, dass bei deren Scapes der Fisch immer im Vordergrund steht und immer ein unabdingbarer Teil des entsprechenden Layouts ist. Und dieses Layout zum Beispiel auch in irgendeiner Art und Weise vervollständigt, weil er beispielsweise die Farben aufnimmt, weil er beispielsweise ein Verhalten zeigt, was halt dem Layout angemessen ist. Das gehört alles zusammen irgendwo. Und deshalb denke ich auch nicht, dass da eine Grenze gezogen werden sollte. Jetzt tue ich mich selber natürlich auch manchmal schwer, wenn ich irgendwelche Aquarien irgendwo gepostet sehe und die dann dort als Aquascape bezeichnet werden und für mich im ersten Moment das Ganze halt aussieht wie zwei Steine und drei Pflanzen und erstmal keinen großen gestalterischen Anspruch hat. Erstmal möchte ich das überhaupt nicht verteufeln, weil jeder hat so angefangen. Ja, auch meine ersten Becken sahen völlig scheiße aus und sahen garantiert nicht besser aus als das, was man sonst so in den ganzen Gruppen möglicherweise zu sehen bekommt. Das ist auch überhaupt nicht schlimm und das möchte ich überhaupt nicht in irgendeiner Form verteufeln oder verbrennen. So, ne, ganz, ganz klar. Trotzdem muss man da dann vielleicht so ein bisschen differenzieren, dass das Aquascape durch seine Gestaltungsart, durch die Technik, die dahinter steht, etwas zu gestalten, auch immer in so einer Richtung Modellbau, würde ich es nennen, geht. Ja, also gerade wenn man zum Beispiel versucht, so einen Gebirgszug nachzubilden, das ist schon ein sehr detailliertes, auch zum Teil sehr aufwendiges Hardscape, was dort geformt werden muss. Und man muss sich mit Dingen auseinandersetzen, wie beispielsweise Perspektive. Perspektivgestaltung, Tiefenwirkung. Wie kann ich eine Tiefenwirkung erzeugen in einem begrenzten Raum? Zum Beispiel sowas wie ansteigender Bodengrund, um die Perspektive zu verändern. Zum Beispiel sowas wie große Sachen kommen nach vorne, kleine Sachen kommen nach hinten. In Kombination mit dem ansteigenden Bodengrund, um eine weitere perspektivische Wirkung zu erreichen. Sowas gehört da alles zu. Und das sind klassische Elemente aus dem Modellbau. Oder, um es noch breiter zu fassen, klassische Elemente aus der bildlichen Kunst. Weil auch beim Malen macht man sowas. Ja, man versucht sich dort eine Perspektive zurechtzubasteln auf einer zweidimensionalen Oberfläche, die aber ein dreidimensionales Bild repräsentiert. Und gar nicht so viel anders ist das im Aquarium auch. Es ist zwar nicht zweidimensional, aber es ist halt trotzdem räumlich sehr eingeschränkt. Da ist auch, also da steckt halt ziemlich viel künstlerisches Theoriewissen hinter. Das muss man nicht zwangsläufig vorher haben. Also niemand von euch muss jetzt erst vorher ein Kunsttheoriestudium absolviert haben, um ein Aquascape zu machen. Natürlich nicht. Aber es hilft, wenn man manche Sachen davon kennt und weiß, wie sie umzusetzen sind. Und bei den ersten Aquarien ist das in der Regel noch nicht der Fall, was wie gesagt völlig okay ist, weil da muss man sich rantasten. Das muss man lernen. Das muss man sich nach und nach selber aufbauen, selber entwickeln. Und das lernt man halt vor allem dadurch, indem man halt möglichst viele Aquarien einrichtet. Und die ersten werden immer scheiße aussehen. Und nach 2 Jahren guckt man auf dieses erste Aquarium zurück und denkt sich, was für ein Quatsch habe ich da gemacht. Das ist so, das ist immer so. Das war auch als Fotograf so. Als Fotograf gibt es diesen schönen Spruch und er ist wirklich wahr, er ist wirklich, wirklich wahr. Einem Fotograf kann man sagen, pass auf, die ersten 10.000 Fotos, die du schießt, werden scheiße sein. Und ja, das ist so. Und wenn du nach 5 Jahren zurückschaust auf deine ersten Bilder, die du geschossen hast, dann denkst du dir so, was für ein Blödsinn. Warum habe ich das gemacht? Macht überhaupt keinen Sinn. Das ist einfach so. Sowas braucht Erfahrung, sowas braucht Zeit. Da muss man sich langsam rantasten. Trotzdem kann man hinter diesem Hintergrund natürlich so ein bisschen verstehen, wenn man manchmal denkt, so, ah, also das jetzt als Aquascape zu bezeichnen, ist schon sehr weit hergeholt. Da wäre ich ein wenig vorsichtig mit dieser Bezeichnung. Denn, wie gesagt, als Gestaltungsmerkmal ist halt immer die Natur um uns herum das Vorbild für ein Aquascape. Oder sollte es sein, zumindest wenn wir uns jetzt an diese Definition nach Takashi Amano mit dem Nature Aquarium richten. Mittlerweile ist ja Aquascape auch wirklich zum Teil zu krassem Modellbau verkommen. Also verkommen gar nicht negativ, sondern das ist einfach etwas, was daraus entstanden ist, dass halt ultra elaborierte, detaillierte Hardscapes gebaut werden, die natürlich so auch in der Natur nicht zu finden sind. Klar, es geht wahrscheinlich immer so ein bisschen darum, eine Landschaft nachzubauen. Und da ist es natürlich jetzt schwierig zu sagen, okay, ich habe jetzt hier 2 Steine und lege die irgendwie krumm ins Becken rein. Das ist in der Regel keine Landschaft. Und das ist in der Regel auch nichts, wo man sagen würde, ja, das könnte so in der Natur vorkommen. Also ja, könnte es natürlich, aber normalerweise ist es eben nicht das, was wir uns darunter vorstellen. Trotzdem würde ich immer auch so weit gehen und zu sagen, dass ob ich ein Aquarium Aquascape nenne oder nicht, liegt sehr in der Betrachtung des Herstellers, also des Erstellers meine ich, nicht Hersteller, Ersteller. Also derjenige, der das Scape gebaut hat. Weil wenn er eine Vorlage dafür hatte und wenn er versucht hat, bestimmte perspektivische Grundlagen einzuhalten, bestimmte gestalterische Grundlagen einzuhalten, dann ist es per Definition ein Scape. Auch wenn es für mich vielleicht aussieht wie sehr trostlose 2 Steine in einem Aquarium. Das ist halt wieder die Subjektivität der Kunst an dieser Stelle sehr, sehr deutlich gemacht. Nur weil du etwas nicht schön findest, heißt das nicht, dass das A, andere nicht schön finden und B, der Künstler selbst nicht erst recht schön findet, weil meistens könnte man natürlich sagen, hätte er es sonst nicht gemacht. Wie gesagt, da kommt trotzdem dieses Erfahrungsspiel rein und am Anfang macht man halt viele Dinge, wo man später sagt so, warum hätte ich das lieber nicht machen sollen? Das ist halt so, trotzdem liegt Kunst in erster Linie im Auge des Betrachters, aber auch im Auge des Künstlers selbst. Und das darf nicht vergessen werden an dieser Stelle. Deshalb, um vielleicht mal wieder diesen Bogen zu der Frage zu schließen, es gibt eine Definition für Aquascapes und diese Definition kann man anlegen, um zu beurteilen, ob es sich um ein Scape handelt oder nicht. Ja, aber diese Definition ist sehr starken subjektiven Kriterien unterworfen. Und das bedeutet natürlich, dass diese Definition auch eine krasse Streuungsbreite hat, wo sie überall angewendet werden könnte. Und das bedeutet aber eben auch, dass das nichts mit einem Tierbesatz zu tun hat, sondern der Tierbesatz ist von dieser Gestaltung, von diesem generellen Design eines Aquariums erstmal ausgenommen und findet halt Anwendung oder eben nicht, wenn man halt Tiere haben möchte oder nicht. Was es allerdings nahelegt, ist tatsächlich eine relativ beschränkte Tierauswahl. Das macht aber auch Sinn. Wir überlegen uns jetzt wieder, ne, was ist halt ein Aquascape? Ein Aquascape ist eben die Darstellung einer Landschaft als Inspiration für eine Unterwasserwelt. Jetzt kommen in dieser Landschaft natürlich in der Regel auch Tiere vor. Die Frage ist, wie viele? Und das ist nämlich der Grund, warum in den meisten Aquascapes ein bis zwei Tierarten drin sind. Meistens eine Art Fisch, vielleicht noch zwei und ein paar Garnelen oder Schnecken. Und das kann man halt auch übersetzen mit der Artenvielfalt in einem bestimmten Gebiet, was man sich halt als Vorlage aussucht. Wenn ich mir jetzt halt, um halt bei diesem Beispiel des Waldes zu bleiben, da überlege, okay, was habe ich denn da jetzt so für eine Artenvielfalt an Tieren oder was würde ich denn sehen, wenn ich da jetzt auf einer Lichtung stehe und vor mir ist diese Wurzel, die jetzt vom Moos überwuchert wurde mit so ein paar Farn drumherum. Was kann ich dort sehen? Dort kann ich am häufigsten wahrscheinlich so ein paar Vögel sehen, die über die Lichtung drüber fliegen. Vielleicht noch irgendwo ein Eichhörnchen und mit ganz viel Glück irgendwo ein Reh. Und dann wird es halt auch schon eng. Und das spiegelt sich dann natürlich auch so ein bisschen in der Tierwahl im Aquarium wieder. Das ist der Grund, warum ein bunt gemixtes Gesellschaftsaquarium typischerweise nicht als Aquascape bezeichnet wird. Weil selbst wenn beispielsweise das Layout dort drin den Gestaltungsgrundlagen eines Aquascapes folgen würde, so wäre doch die Tierauswahl, wenn ich jetzt sage, ich habe 5 verschiedene Fischarten da drin und vielleicht noch Welse dazu und noch keine Ahnung was, also wirklich bunt gemixter Tierbesatz, dann ist das halt wieder etwas, was diesem Natürlichkeitsgedanken oder diesem naturnahen Gedanken entgegensteht und deshalb normalerweise nicht in einem Scape gemacht wird. Denn beim Scape, das habe ich ja gerade schon gesagt, steht das Layout und das Design im Vordergrund und das Tier ergänzt dieses und vervollständigt dieses. Das Tier ist aber nicht Grundlage des Aquariums und dann wird das Layout drumherum gebaut. Das machst du halt bei einem klassischen Aquarium oder noch eher bei einem klassischen Biotop. Da suchst du dir das Tier aus und versuchst dann dessen Lebensraum so gut wie möglich nachzustellen. Und Design ist dabei zweitrangig. Das kann man natürlich mit einbringen. Ich habe das ja mit meinem Biotop auch versucht. Aber es ist halt nicht das Ziel dieses Aquariums. Und beim Aquascape ist es eben umgekehrt. Da ist das Design das Ziel des Aquariums und das Tier ergänzt dieses Design und vervollständigt dieses Design. Das bedeutet auch nicht, und das ist mir ganz wichtig, das zu betonen, das bedeutet nicht, dass man das Tier ausschließlich nach optischen Kriterien aussucht und dabei möglicherweise die Erhaltungsbedingungen der jeweiligen Tiere außen vor lässt. Definitiv nicht. Man muss da halt einen Kompromiss finden. Und wenn man für ein bestimmtes Layout, zum Beispiel für ein Iwagumi, nur ganz wenige Fische zur Verfügung hat, dann ist das so. Und dann sollte man sich da natürlich dran halten, weil es eben nicht so viele Fische gibt, die in vollem Licht ohne jeglichen Schutz an Pflanzen irgendwo herschwimmen. Gibt es. Gibt es halt nur nicht so viele. Ich finde es nur immer ein bisschen leicht dahergesagt von Leuten, wenn immer gesagt wird, ja, die Aquascaper nehmen ja keine Rücksicht auf die Fische und packen einfach Fische da rein, nur weil sie schön aussehen. Nein, das ist nicht der Fall. Sondern die Fische sollten immer dazu da sein, ein Layout zu vervollständigen, was aber eben nicht bedeutet, dass dort nicht auf Haltungsbedingungen eingegangen werden kann. Ganz und gar nicht. Warum auch? Das schließt sich ja nicht aus. Wenn ich halt ein Tier habe, was ich vielleicht gerne reinsetzen würde, weil ich die Farbe toll finde, das aber etwas ist, was halt überhaupt nicht zu den Haltungsbedingungen passt, die ich dort anbieten kann, ja, dann setze ich es auch nicht ein. Völlig logisch. Demgegenüber steht dann eben, wie gesagt, das Biotop, wo das halt genau andersrum betrachtet wird. Ich weiß nicht so richtig, ob ich die Frage jetzt wirklich sinnvoll beantwortet habe, weil, wie gesagt, im Endeffekt ist das, glaube ich, etwas, wo man diese Grenzziehung nicht so eng sehen sollte. Es gibt halt Kriterien, die verfolgt werden, aber diese Kriterien sind zum großen Teil subjektiv und deshalb sehr breit gefächert in ihrer Auslegung. Und gerade das Argument mit Tieren hat mit dem Aquascape als solchem eigentlich erstmal gar nichts zu tun. Das lässt sich wunderbar kombinieren, wenn man möchte. Manchmal möchte man es aber eben auch einfach nicht. Also gerade wenn ich zum Beispiel einen Scape in einem Nano aufbaue, in so einem Mini-M oder so, da kann ich natürlich auch keine Tiere drin halten, weil es halt von den Anforderungen an Platzbedarf der meisten Tiere überhaupt nicht gerecht wird. Und dann habe ich da natürlich logischerweise ein Aquascape ohne Tierbesatz oder halt nur mit Garnelen. Was aber ja nicht schlecht sein muss. Ne? Das ist ja überhaupt kein Nachteil an dieser Stelle. Ja, ich denke, das sollte eigentlich soweit passen und ich hoffe, dass mein Punkt da klar geworden ist. Und selbst wenn ich mir jetzt überlege, dass ich darüber eventuell schon mal geredet habe, glaube ich, dass ich diesen Punkt so noch nie ausgeführt habe. Von daher alles gut. Selbst wenn ich mich da jetzt wiederholt haben sollte, ist das, glaube ich, okay. Gut, damit machen wir diese Folge diese Woche zu und wir sehen uns dann in der nächsten Woche wieder, beziehungsweise hören uns wieder mit einer neuen Folge hier bei All Aquascaping Answers. Vielen Dank, dass du dir diese Folge wieder bis zum Ende angehört hast. Wenn du diesen Podcast auf YouTube schaust und hörst, dann vergiss bitte nicht, den entsprechenden YouTube-Kanal zu abonnieren und dem Video dort einen Daumen nach oben zu geben. Dort kannst du übrigens auch unter dem Podcast kommentieren und mir so deine Meinung dalassen. Wenn du diesen Podcast über eine Podcast-Plattform oder über einen Podcatcher deiner Wahl gehört hast, dann vergiss dort bitte nicht zu bewerten, falls du es dort kannst. Am wichtigsten sind immer noch die Bewertungen bei Apple Podcasts und bei Google Podcasts. Die helfen enorm dabei, einen Podcast bekannter und wichtiger zu machen. Deshalb, falls du dort bewerten möchtest, wäre ich dir sehr, sehr dankbar für deine Bewertung auf einer dieser Plattformen und wir sehen uns jetzt bei der nächsten Folge wieder.